Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe in der Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Ina Rosenthal schreibt über das, was zwischen Menschen passiert, wenn es ernst wird. Nähe, Liebe, Streit und Drama und wie man trotzdem gemeinsam lacht. Am 4. Dezember 2025 war sie in der Berggasse 8 und hat ihr neues Buch »Beziehungsweise Lesben« präsentiert. Es ist ein Ratgeber, in dem sie Frauenbeziehungen in den Fokus stellt. Es geht um Bindungsmuster, Nähe, Autonomie, um Streit, Versöhnung und die Frage, wie eine Beziehung auf Augenhöhe wirklich gelingen kann. Wie wirken sich Diskriminierung, fehlende Vorbilder und internationalisierte Normen auf Beziehungen aus? Was bedeutet es, in einer Welt zu leben, in der man häufig mitgemeint, aber selten gemeint ist? Freuen Sie sich auf eine informative und unterhaltsame Dreiviertelstunde mit Ina Rosenthal.
Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, deswegen, ich wüsste alles über Beziehungen oder ich hätte da die super tolle Idee, wie das alles wieder gut wird. Aber ich bin schon ein bisschen älter und habe einige Beziehungen gelebt. Und ich habe ganz lange Paarberatung gemacht. Also ich habe 15 Jahre lang eine Praxis gehabt und habe jetzt in Berlin und online auch wieder eine Praxis mit Paarberatung mit dem Fokus auf lesbische, Flinter und queere Beziehungen. Weil ich einfach gemerkt habe, also erstmal mache ich es gerne und ich habe gemerkt, dass es einfach kaum Angebote gibt, die wirklich einmal darauf fokussiert sind und genau gucken, sagen, was ist denn nun der Unterschied? So viel als Vorwort. Wir sitzen jetzt hier alle so zusammen. Und eigentlich ist das so ein bisschen ähnlich wie beim ersten Date. Ja, also man hat irgendwo mal was gesehen. Jetzt habt ihr vielleicht die Anzeige gesehen. Und beim Dating ist es vielleicht nicht anders. Ihr seht irgendwo, weiß ich wo, bei Tinder, bei Her, bei weiß ich wo, oder vielleicht auch im Baumarkt oder sonst wo jemanden und denkt euch, oh super, da würde ich gerne was ein bisschen mehr drüber erfahren, finde ich spannend. Zack, ist man verabredet und sitzt dann voreinander. Ja, und dann? Dann ist es nämlich meistens so, dass wir uns die Idee haben, wir müssen jetzt einen unheimlich guten Eindruck abgeben. Das Gleiche machen wir jetzt, wenn ihr jetzt mal darauf achtet, wie ihr so gerade da sitzt. So. Ne? Dann kommt erstmal so eine innere Unsicherheit. Okay, ich setze mich mal ein bisschen gerade hin, vielleicht nicht so. Ne? Das macht vielleicht einen besseren Eindruck. Und der kleine Spoiler an der Sache ist, wir versuchen natürlich immer beim ersten Eindruck zu vermitteln, dass wir unser Leben ganz wunderbar im Griff haben. Haben wir nicht, ist auch in Ordnung. So, in Beziehungen oder beim ersten Date dauert es meistens ein bisschen länger bis zu dieser einen Erkenntnis, zu der wir jetzt kommen, der nächsten. Bei Lesung bei mir geht es ein bisschen schneller. Und zwar die Erkenntnis, dass man hier mitmachen muss und dass es um euch geht oder um uns geht oder um mich geht oder dich geht. Dass es um uns alle als Person geht. So. Und daher sitzen wir letztendlich alle im gleichen Boot. Und die einen paddeln und die anderen lassen paddeln und die Dritten wissen nicht, wieso sie eigentlich da sind. Oder wie sie in die Situation hereingeraten sind und was das überhaupt alles soll. Und das finde ich Bild, das passt für mich immer ganz gut auf die Augenblicke, wo ich dieses Buch geschrieben habe. Dass ich eben auch manchmal dachte, okay, ich paddel mal voraus oder vielleicht lasse ich lieber paddeln oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, warum ich in diese Situation hier reingeraten bin. Er hat es schon eben angesprochen und wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass wir in einer Welt leben, in der Psychologie immer noch überwiegend heterosexuell denkt. Und wenn wir Glück haben, steht vorne in irgendeinem Beziehungsratgeber, wenn man sich mal in einer konventionellen Buchhandlung davor stellt, dann sind diese Bücher im besten Fall im Vorwort kurz erwähnt, Natürlich können sich Frauen oder homosexuelle Paare mitgemeint fühlen. Und dann lesen wir die Bücher. Ich habe davon sehr, sehr viele gelesen, vorher und auch während der Recherche. Und habe mich dann immer gefragt, okay, und wieso funktioniert das eigentlich nicht? Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas klappt da nicht. So, und das ist eigentlich auch der Moment, wo ich direkt einsteigen möchte. Ist ja eine Lesung, kann ich nicht nur reden, muss ja auch was lesen. In das allererste Kapitel, das heißt nämlich Lesben lieben anders? Fragezeichen. Die Welt der Beziehungsratgeber ist bunt und vielversprechend. Unzählige habe ich in den letzten Jahren auf der Suche nach Erkenntnis und bei den Recherchen zu diesem Buch gelesen, angehört oder auch als Online-Seminare kennengelernt. In jeder Buchhandlung findet man meterweise große Versprechungen, zum Beispiel, wie eine Beziehung gelingt, wie der oder die Traumpartnerin gefunden oder zurückgewonnen werden kann oder wie Paare richtig und gut miteinander kommunizieren sollen. Eins haben die meisten Ratgeber dieser Kategorie gemeinsam. Sie orientieren sich an heteronormativen Vorstellungen und beziehen sich fast ausschließlich auf heterosexuelle Cis-Paare. Beziehungsratgeber oder Bücher über homosexuelle Beziehungen, insbesondere für Frauen, sind selten. Zumeist müssen wir uns damit arrangieren, in einem freundlichen Vorwort oder einem Unterabschnitt mitbedacht und eingeladen zu werden, uns auch angesprochen zu fühlen. Aber geht das? Mal abgesehen davon, dass ich mich immer ärgere, wenn ich solche Bücher lese, weil ich entscheiden muss, ob ich nur die Perspektive der Frau oder des Mannes wähle und dementsprechend mich oder meine Partnerin missgendern wird, gibt es doch einen offensichtlichen Unterschied zwischen heterosexuellen, schwulen und lesbischen Beziehungen. Und dieser vermeintliche kleine Unterschied ist wesentlich, um mit einem Mitgemeint nicht aus der Welt zu schaffen. Frauen haben andere Körper. Sie sind anders sozialisiert, anderen hormonellen Variablen ausgesetzt und ihnen werden auch immer noch andere gesellschaftliche Rollen zugeschrieben. Ups, jetzt habe ich gesprungen, genau. In unserer patriarchal dominierten Gesellschaft erleben Frauen immer wieder persönliche und strukturelle Diskriminierung, die sie unweigerlich prägen. Hinzu kommt in einer lesbischen Beziehung, dass hier eben zwei Frauen miteinander in Liebe verbunden sind und gemeinsam durchs Leben gehen möchten. Diese Mehrfachpackung an Sozialisierung und Prägung wirkt sich selbstverständlich auf das Miteinander, das Liebes- und Beziehungsleben von lesbischen Frauen aus und hat verdient, benannt, berücksichtigt zu werden, wenn wir über Beziehungen nachdenken. Leider ist es immer noch so, dass die wissenschaftliche Forschung, insbesondere die Psychologie und soziologische Wissenschaft, bis heute dieses Themengebiet nicht tiefgreifend erforscht. Nur vereinzelt findet man Studien, die sich mit lesbischer Beziehungsdynamik auseinandersetzen und diese auch nur mit einbeziehen. Deswegen muss auch ich mich in diesem Buch immer wieder auf Studien beziehen, die fast ausschließlich heteronormative Paardynamiken erforscht haben. Ich hoffe, dass meine eigene Erfahrung als Paarberaterin, mein langes lesbisches Leben sowie eine feinfühlige feministische lesbische Betrachtung der vorhandenen wissenschaftlichen Ergebnisse relevant und ausreichend sind. Frauen sind keine Männer. Auch nicht-binäre Personen oder Transpersonen unterscheiden sich in ihrer Biologie und Sozialisierung deutlich von Cis-Männern. Es wäre also vermessen, weiterhin zu behaupten, dass dieser Unterschied keinen Einfluss auf die Art der Beziehung und ihrer Dynamik hätte. Es geht mir darum, gesellschaftliche und biografische Einflüsse sichtbar zu machen, die sich, auch unabhängig von geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung, in unserer Beziehungsdynamik zeigen. Weibliche Sozialisierung in all ihren Facetten betrifft nicht nur Cis-Frauen, sondern eben auch Trans-Frauen, Trans-Männer und viele non-binäre Menschen. Sie wirkt sich auf unsere Kommunikation, unsere Erwartungen und unser Näheverhalten aus, bewusst oder unbewusst. Auch wenn wir es vielleicht nicht gerne hören und nicht offen zugeben, lesbische Beziehungen sind in vielerlei Hinsicht von gesellschaftlichen Werten beeinflusst, die traditionell eine heterosexuelle Norm bevorzugen und oft als Maßstab für Beziehungen betrachtet werden. Diese Werte prägen gesellschaftliche Vorstellungen von Partnerinnenschaft, Rollenverteilung oder sogar Beziehungszielen. Das kann sich zum Beispiel in einem Druck äußern, bestimmte Bilder von funktionaler Beziehung zu entsprechen, in denen beispielsweise, in Anführungsstrichen, traditionelle Geschlechterrollen oder Lebensläufe nachgeahmt oder sich angeeignet werden. Denn zusätzlich zu den sozialen Erwartungen können heteronormative Vorstellungen auch die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl in lesbischen Beziehungen beeinflussen. Beispielsweise werden lesbische freie Paare immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, wer ist denn der maskuline, also der Mann, und wer ist denn der feminine Part für die Beziehung? Was darauf hinweist, wie tief verwurzelt die heteronormativen Konzepte in unserer Sprache und in unserem Denken ist. Lesbische Beziehungen existieren nicht isoliert von dieser dominanten heteronormativen Werten, sondern stehen vielmehr in einem komplexen Wechselspiel damit. Dieses Zusammenspiel beeinflusst maßgeblich, wie wir als lesbische Frauen Beziehungen betrachten und gestalten. Unsere Identität, geformt durch persönliche Herausforderungen, und die Selbstfindung prägen nicht nur unser Selbstbewusstsein, sondern auch, wie wir unsere Partnerin lieben, begehren und mit ihnen in Beziehung treten. Und dabei geht es um mehr als nur um romantische oder sexuelle Verbindungen. Es geht darum, sich zu reflektieren, sich in der Beziehung wiederzufinden und die eigene Rolle in diesem Zusammenhang zu verstehen. In diesem Kapitel, das ist halt das erste, möchte ich genauer darauf eingehen, wie unsere lesbische Identität und die damit verbundenen Erfahrungen die Art und Weise beeinflussen, wie wir uns und unsere Beziehung erleben. Jetzt würde ich gerade, wenn es für euch okay ist, noch einen Abschnitt, einen Teil zum Thema Rollenbilder lesen, weil das ist etwas, was ich vergeblich gesucht habe, woran ich selber viel Spaß hatte, viel gelernt dabei. Viele von uns haben schon in ihrer Kindheit und Jugend erlebt, dass an Mädchen und Frauen bestimmte Erwartungen gestellt werden und dass das Außen irritiert ist, wenn das Verhalten, das Äußere eines Mädchens, nicht mit den Erwartungen übereinstimmt. Trotz feministischer Emanzipation und zunehmender gesellschaftlicher Sensibilisierung wird von uns auch heute noch erwartet, empathisch zu sein, sich um das emotionale Wohl anderer zu kümmern, Kompromisse zu suchen und Harmonie zu bewahren. Und so wie in der Schule von Mädchen oft verlangt wird, gute Zuhörerinnen zu sein, sich höflich zurückzuhalten und ihre Meinung weniger lautstark zu vertreten als Jungen, Mädchen tragen Röcke. So ist das. Und es wird nach wie vor ihnen nahegelegt, rosa zu mögen. Jetzt kommt eine ganz tolle Statistik, die ich euch aber vorenthalte, in der ich belege, weil das ist jetzt langweilig vorzulesen, in der ich belege, dass das wir gerade wieder eine Rolle rückwärts erleben. Ja, also die neuen Studien, deswegen ist das so ein bisschen ausführlicher, die neuen Studien belegen eben, dass das, was meine Generation glaubte, überwunden zu haben, nun wieder in voller Kraft nach vorne schreitet. Das heißt, Mädchen, es gibt wieder viel mehr Mädchenspielzeuge, es wird alles wieder getrennt, die Erwartungen von LehrerInnen an die binären Geschlechtssysteme steigen, auch Eltern gehen zunehmend wieder in diese Zuordnung, so weiter. Und das macht natürlich eine ganze Menge mit uns Frauen. Ja. Deswegen, ich fange da wieder bla bla. Dann ist ein kleines Hoch auf die Nonbinarität, weil er meiner Meinung nach, wenn es richtig umgesetzt ist und wenn es mal wirklich ankäme, ein klarer Ausweg daraus wäre. Wenn wir nämlich alle akzeptieren, dass Geschlecht sein oder Identität einfach ein Bogen ist oder eine Linie oder wie auch immer ein Spektrum, ja, auf dem wir uns alle in irgendeiner Form bewegen, dann müssten wir nicht immer nach den Polen uns richten, sondern dürften einmal zwischendurch herumwuseln und das wäre alles okay. Wo ich jetzt wieder einsteige, ist nach den Statistiken, nach meinem Hochlied auf die Nonbinarität, das ist aber nur eine halbe Seite, sondern wieder bei meiner Selbstreflexion. Ich zum Beispiel habe selten in das Rollenbild eines Mädchens gepasst. Ich fand Fußball klasse und habe es geliebt, durch die Wälder zu streifen, Radios auseinander und zusammenzubauen und mich in wilden Kämpfen durch Schlumpfburgen zu schlagen. Meine Haare waren kurz. So kurz, dass SpielfreundInnen von mir bei meiner Mutter nachgefragt haben, ob der Ina zum Spielen kommt. Über vieles kann ich heute schmunzeln. Es sind nette Anekdoten in meinem Leben und anderes hat mich bisweilen irritiert, verstört, besonders in meiner Pubertät. Da wurde dann mal getuschelt oder auch schon mal laut ausgesprochen, das ist ja gar kein richtiges Mädchen oder Frau. Lesben hatten es auf der Waldorfschule in den 80er Jahren nicht gerade leicht. Und so habe auch ich, wie sicherlich einige von euch, auch versucht, mich immer wieder in die heteronormativen Erwartungen anzupassen und bin gescheitert. Weil eine Anpassung eine Verleugnung gewesen ist und weiter gewesen wäre und ich neben dem Fremd im Außen dann auch noch fremd im Innen gewesen wäre. Besonders präsent ist mir eine Situation, als ich mich vor einigen Jahren zur Wahl für ein politisches Amt gestellt habe. Da hat ein zumindest lokal prominenter SPD-Politiker doch tatsächlich öffentlich zu mir gesagt, wenn du dir mal ein Kleid anziehen würdest, dann könnte ich dich auch wählen. Ich habe auf die Stilberatung und seine Stimme verzichtet. Speziell gegenüber lesbischen Frauen gibt es nach wie vor verbreitete Vorurteile. Eine Studie bestätigt, dass lesbische Frauen in den Medien oft stereotyp dargestellt und unsichtbar gemacht werden. Die Stereotype umfassen dabei die Annahme, dass lesbische Frauen maskuliner auftreten und ihre Beziehungen weniger stabil wären als heterosexuelle. Warum immer. Ein weiterer häufiges Vorurteil durch die Medien und gesellschaftlichen Normen verstärkt wird, ist die Sexualisierung lesbischer Frauen. Lesbische Beziehungen werden häufig fetischisiert, insbesondere in der Popkultur und in der Werbung. Dies führt dazu, dass das öffentliche Bild lesbischer Frauen oft auf ihre Sexualität reduziert und als Objekt männlicher Fantasien dargestellt, anstatt als eigenständige, vielfältigen Individuen zu betrachten. Also ihr merkt, worum es geht. Es geht erstmal in dem ersten Kapitel sehr darum, klarzumachen, zu sagen, hallo, also was ist hier eigentlich los? Wir haben viel darum gekämpft, in meiner Generation, der Generation davor und alle anderen nach uns eigentlich auch, dass lesbische Identität wirklich ein eigener Bestandteil sein darf und nicht irgendetwas ist ohne Mann. Ja? Also diese Eigenständigkeit. Und mir war es ganz wichtig, zu betonen und zu gucken, wie spiegelt sich das in uns selbst wider? Was macht das? Wie drückt sich das wiederum in der Beziehung aus? Welche Effekte treten dadurch auf, dass wir das erleben? Weil wir erleben eben nicht nur, das kommt dann auch in diesem Kapitel, das wir aber jetzt hier sozusagen erstmal als Vorlesung ablegen, weil wir haben neben der Entwicklung und der Sozialisierung als Frauen eben auch die Sozialisierung und Erfahrung von lesbischen Frauen. Das heißt, wir haben alle Diskriminierungserfahrungen und wir haben alle die Erfahrung, wir sind nicht so wichtig oder nicht ganz normal oder man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall nicht wirklich ernst zu nehmen, nicht so ernst, als dass Forschung, Psychologie, Lehrbücher, was auch immer sich da tatsächlich mal mit beschäftigen würden, warum bestimmte Dynamiken zum Beispiel in lesbischen Beziehungen auftauchen oder auch nicht. Es gibt ja auch welche, die tauchen bei uns gar nicht so wirklich so auf. So, und wenn wir jetzt über Beziehungen reden, kommen wir ja an einem Thema nicht vorbei. Für mich ist das Lieblingsthema, für viele ist es eher nicht so das Lieblingsthema. Provoziert eher so allergische Reaktionen. Das ist das Thema Konflikte. So, wie gesagt, ich beschäftige mich hauptsächlich beruflich damit, daher bin ich desensibilisiert mittlerweile, zumindest professionell, im Privaten nicht so. Da rutsche ich natürlich genauso auf all dem, auf dem man so ausrutscht. Und ich rede tatsächlich gerne in meinen Vorträgen oder Workshops von den sogenannten Beziehungsallergologien. Also wir alle haben so Triggerstoffe, so kleine Beziehungspollen, ne, die irgendwie Juckreiz verursachen, Ausschläge, Atemnot. So, und ihr kennt das, ich bin mir da ganz sicher, deswegen machen wir jetzt einen Allergietest. Keine Angst, ich garantiere, der Allergietest hat garantiert keine Nebenwirkungen. Ihr könnt ganz sorgenfrei mitmachen. Und zwar stellt euch mal vor, eure Partnerin, euer Partner, eure Partnerperson kommt nach einem langen Arbeitstag, 20.30 Uhr nach Hause, ihr seid schon total fix und fertig und wollt gerade schlafen gehen, da kommt diese Person und sagt, Schatz, jetzt müssen wir reden. Und ihr merkt sofort, genau, Atmung stockt, Juckreiz, Ausschlag, was ist es? Es ist auf jeden Fall eine allergische Reaktion. Situation 2 ist, ihr streitet und euer Gegenüber packt plötzlich alte Kamellen, jetzt haben wir hier unterschiedliche Generationen, deswegen muss ich es anpassen. Und euer Gegenüber packt plötzlich eine Geschichte von 1996 aus. Ja, und sofort geht's los. Na? Die Pusteln kommen, die Nase juckt, fängt an zu niesen und so weiter. Und das ist das, was ich als Beziehungsallergologie bezeichne. Das heißt, wir sind manchmal reagieren wir in Beziehungen auf Situationen viel heftiger, als das tatsächlich Gemeinte eigentlich auslesen würde. Ja, sozusagen, wir müssen mal reden. Nachts um 10:30 kann man sagen, ja, ich liebe dich auch, morgen 16 Uhr, reden mal. Wäre jetzt die angstfreie Situation gewesen, sozusagen die nicht allergische, tritt aber fast nie auf in solchen Situationen, weil wir nämlich alle unsere kleinen Trigger und Geschichten mithaben. Und das ist das, was ich vom Anfang meinte, es geht immer um uns. Also erstmal geht es immer um uns. Um unsere Geschichten, um das, was wir mitbringen und das, was uns sensibilisiert hat auf bestimmte Pollen. Ich vermeide immer so ein bisschen gern das Wort Trigger. Das ist mir jetzt irgendwie zu schick geworden. Ich versuche es jetzt mal mit dem Pollen. Und das Spannende ist, deswegen dieses Buch hat auch ein Kapitel, also das nächste Kapitel danach heißt, aller Anfang ist ich. Das heißt, bevor ich mich über Beziehungen auseinandersetze und darüber überlege, wie bin ich in Beziehung, wie gehe ich in Beziehung, welche Beziehungsprobleme haben wir, ist meiner Meinung nach, geht der Weg erstmal zu gucken, okay, was für Erfahrungen bringe ich damit? Und wie könnte es möglicherweise sein, dass sich das auf meine Partnerin oder auf das, wie wir zusammenleben, auswirken? Und jetzt machen wir einen kleinen Kapitelsprung, nämlich willkommen in der wunderbaren Welt der Projektion. Kennt ihr das? Das Tolle ist mit den Projektionen, wir haben die alle, wir werden die auch nicht los. Das ist die gute Nachricht, das ist auch völlig normal und völlig in Ordnung. Der große Kniff und große Trick, wozu eben diese ganzen, was ist es geworden, 294 Seiten, sind die Ermutigung zu sagen, ja, aber lass uns mal trotzdem hingucken, auch wenn wir sie nicht loswerden. Weil wenn wir uns dessen bewusst sind, haben wir zumindest eine Chance, diesen kleinen Raum zwischen Reiz und Reaktion, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, zu erwischen, um eben sagen zu können, ja, ich liebe dich auch, aber lass uns morgen um 16 Uhr reden, ich bin jetzt müde. Und nicht bis morgens früh um 3 ein Beziehungsdrama zu produzieren. Ich kenne das selber, also daher ist es alles normal. Es ist auch Hauptaufgabe, es ist ganz normal, dass wir in Beziehungen, in Konflikte gehen. Alles andere wäre sehr, sehr komisch, wenn uns das nicht passieren würde. Also, jetzt sind wir hier einen kleinen Abstecher zu den Konflikten, die will ich euch nicht unterschlagen. Konflikte können alles sein oder nichts. Ein Weg, um Stress abzubauen, Nähe herzustellen oder auch ein Signal für eine handfeste Krise. Diese unbeliebte Begleiterin in unserem Beziehungsleben möchte ich mit euch in diesem Abschnitt widmen, denn sie ist besser als ihr Ruf. Sie ist ein natürlicher Teil jeder Beziehung. In Konflikten und Krisen spielen unsere Gefühle eine entscheidende Rolle. Viele von uns haben die Angewohnheit, Emotionen und Gefühle in gut und schlecht zu unterteilen. Freude, Glück und Zufriedenheit, das sind die guten, die wir begrüßen. Und wenn Wut, Angst oder Trauer auftauchen, neigen wir dazu, sie als schlecht oder negativ abzustempeln und möglichst zu vermeiden. Dabei sind Gefühle und Emotionen weder gut noch schlecht. Sie sind. Sie sind keine Gegnerinnen, sie haben eine wichtige Funktion in unserem Leben. In vielen Gesprächen in der Paarberatung taucht früher oder später mal eine Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühle? Und warum ist das wichtig zu wissen, wenn wir über Beziehung, Verbindung und Nähe sprechen? Emotionen und Gefühle werden im Alltag oft gleichbedeutend verwendet. Wir sagen, ich fühle Wut oder ich habe Angst, ohne groß darüber nachzudenken, was genau dabei in uns geschieht. Doch wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen, zeigt sich ein interessanter Unterschied. Ein Teil in unserem Gehirn, das weit älter ist als unser bewusstes Denken, ist das limbische System, insbesondere die Amygdala. Sie registriert Gefahr oder Bedrohung, noch bevor wir überhaupt einen Gedanken dazu fassen können. Der Körper reagiert, das Herz schlägt schneller, die Atmung verändert sich, Muskeln spannen sich an oder lösen sich, wir schwitzen, zittern, bekommen Gänsehaut. Was wir dann spüren, sind Emotionen. Es sind also körperliche, unmittelbare Reaktionen. Sie sind weder gut noch schlecht, sie sind da, um uns zu schützen, zu leiten und zu verbinden. Gefühle hingegen sind der zweite Schritt. Sie entstehen, wenn wir anfangen, das zu interpretieren, was in uns gerade passiert. Wir ordnen das Geschehen ein, geben ihm Bedeutung, fassen es vielleicht in Worte. Gefühle sind das bewusste Erleben von Emotionen, beeinflusst von unserer Biografie, unseren Erfahrungen, Überzeugungen und Werten. Während Emotionen meist nur wenige Minuten andauern, können Gefühle länger andauern, sich verstärken oder abschwächen, je nachdem, wie wir damit umgehen. Vielleicht kennst du das. Jemand sagt etwas Verletzendes zu dir. Zuerst spürst du eine heiße Welle, dein Herz rast, dein Magen zieht sich zusammen. Das ist eine Emotion. Deine Erfahrungen und Gedanken interpretieren nun das zugehörige Gefühl zu der Emotion. Vielleicht Wut, vielleicht Scham. Kurz darauf tauchen vielleicht Gedanken auf wie, warum trifft mich das jetzt so? Oder ich fühle mich klein und übergangen. Jetzt bist du dabei, deine Gefühle zu interpretieren und sie zu benennen, sowie das Geschehene einzuordnen. Dieser Unterschied ist nicht nur theoretisch spannend, sie ist praktisch enorm hilfreich. Denn in Beziehungen verwechseln wir oft das eine mit dem anderen. Wir reagieren emotional und glauben, wir hätten bereits alles gefühlt. Oder wir versuchen, ein Gefühl wegzudenken, obwohl es darunter um eine starke Emotion geht. Zu verstehen, was in uns vorgeht, kann dabei helfen, mit uns selbst und mit der Partnerin klarer und bewusster umzugehen. Emotionen zeigen uns, dass etwas Bedeutung hat für uns. Gefühle geben dieser inneren Bedeutung eine Form, eine Sprache, einen Ausdruck. Beides gehört zu unserem Menschsein, wie Atmen und Sprechen. Und beides verdient Aufmerksamkeit, Respekt und meistens auch viel Geduld. Die renommierten Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman-Barrett hat in ihrer Forschung gezeigt, dass Emotionen nicht festgelegte biologische Reaktionen sind, die einfach in uns hochkommen. Sie entstehen durch die Art und Weise, wie wir unsere Erfahrungen interpretieren. Mit anderen Worten, unsere Emotionen sind flexibel und stark davon beeinflusst, wie wir eine Situation wahrnehmen und welche Bedeutung wir anmessen. Da haben wir sie wieder, die Sozialisierung an der Stelle. Und dann geht es eben weiter zum Thema Gefühle und warum Gefühle, warum das wichtig ist. Ist das in dem Abschnitt klar geworden für euch oder habt ihr da Rückfragen, Beispiele, Widerworte? Nein? Das Tolle ist, wenn wir verstehen, dass Emotion erstmal das ist, was wir wirklich gelernt haben von klein auf. Dass das, was uns aus uns herausbricht. Wenn man so richtig getriggert ist, jetzt sage ich es mal, in dem Streit, ne, weil jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, 20.30 Uhr, die Partnerin will über irgendwas sprechen. Und man selber ist eigentlich, geht gar nicht. Und dann kommen noch so ein paar spezielle Worte, ja, die dann sowieso gleich sitzen. Und weil man sich gut kennt, kommen die natürlich, ja, und treffen natürlich auch. Und die erwartete Reaktion tritt. Und was dann passiert, ist sozusagen, dass der Dinosaurier in uns wach ist. Und auch das heißt, die ganzen alten Erfahrungen, unsere ganzen alten Geschichten sind in der Reaktion. Und was für mich selber total wichtig war, eine Erkenntnis, wenn wir in diesem emotionalen Zustand sind, können wir nicht miteinander reden. Das geht nicht. Da hilft dann auch kein Kommunikationstraining, keine Ich-Botschaft, nichts, funktioniert alles nicht. Ja? Kann man komplett vergessen. Was dann nur noch am Reagieren ist, ist euer Nervensystem. Ja, entweder in Flucht, in Angriff oder je nachdem, in welche Schemata ihr das gerne unterbinden möchtet. Ich habe sie alle hier aufgelistet. Also hier geht es um Bindungstypen und ist alles drin. Es ist ein kompletter Überblick davon. Ihr könnt das auch sagen, okay, der eine ist vermeidend, hat eine vermeidende Bindungsstruktur. Das heißt, die Person sagt dann immer, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt schlafen und dann Decke zu, Licht aus, geht gar nichts mehr. Ja? Oder die andere Person ist eben ängstlich, die klammert dann, ne, rennt hinterher, doch wir müssen reden. Und wenn die beiden dann zusammen in Beziehung sind, wird es ganz kompliziert. Es ist völlig egal, wo ihr die Sympathien habt und sagt, ah, ich kann mit diesem Bindungssystem kann ich gut arbeiten oder ich möchte eher auf der Selbsterfahrungsebene oder so, ist alles total egal. Wichtig ist, dass wenn wir in diesen emotionalen Zuständen sind, dass dann Reden nicht hilft. So, das hat überhaupt keinen Zweck, weil unser Gehirn, unser komplettes Nervensystem ist nicht mehr auf Verbindung, Aufnahme gepolt. Das geht gar nicht, ist ein Widerspruch. Das heißt, ich muss erst wieder mein Nervensystem beruhigen, um überhaupt wieder zu gucken, welche Gefühle sind da eigentlich zwischen uns, um welche geht es hier eigentlich und was sind alte Geschichten, die ich mit diesen Emotionen verknüpfe. Genau, also wir springen wieder so ein paar Seiten. Und dann sind wir nämlich schon bei dem Abschnitt Stolperfallen und Projektion. Könnt ihr noch? Ich habe keine Uhr. War unklug. Wie spät ist es? Danke. Eine Beziehung ist keine romantische Komödie. Sie ist nicht davon geprägt, dass alles mühelos ineinander greift, sondern davon, dass zwei Menschen sich gemeinsam der Herausforderung des Lebens stellen. Auch in der stärksten Beziehung gibt es Momente, in denen wir das Gefühl haben, zu stolpern. Wir straucheln über Enttäuschung, Unverständnis, zu viel oder zu wenig Nähe, über Unlust oder Lust und manchmal flattern fremde Schmetterlinge in unser Leben. Diese Stolperfallen sind keine individuellen Schwächen, Fehler oder Probleme, sondern eher die natürlichen Effekte des Lebens und der Veränderung, die uns als Paar immer wieder herausfordert. Denn wir werden älter. Wir erleben Phasen, in denen der Alltag schwerer wiegt, erleiden Verluste oder Krankheiten, Depressionen und Süchte, verlieren unseren Arbeitsplatz, erhalten eine Eigenbedarfskündigung oder sind umgeben von weltweiten Krisen. Stolperfallen gehören deshalb zum gemeinsamen Weg und erinnern uns daran, dass Leben immer auch Veränderung ist. Manchmal merken wir mit der Zeit, dass Dinge, die uns früher nicht so wichtig waren und bei denen wir Kompromisse eingegangen sind, nun doch mehr Aufmerksamkeit brauchen. Vielleicht haben sich mit den zunehmenden Lebenserfahrungen auch unsere Erwartungen verändert. Jedes Stolpern, mal mehr, mal weniger schmerzhaft, bringt uns in Kontakt mit unseren Bedürfnissen und Wünschen, unseren Möglichkeiten und Grenzen. Und wenn es gut läuft, hält es auch die Chance bereit, miteinander zu wachsen und alte Muster zu hinterfragen. Wir können uns weiter daran festhalten, dass jede Unstimmigkeit ein Drama, zutiefst verletzend oder vielleicht sogar das Ende ist, was es ja manchmal auch ist. Oder aber wir können versuchen, dem Ganzen eine andere Perspektive abzugewinnen. Gute Zeiten miteinander zu verbringen, ist keine Kunst. Aber wenn es schwierig wirkt, zeigt sich, welches Potenzial eure Beziehung oder besser gesagt eure Verbindung hat. Denn eine Beziehung bedeutet nicht nur, das Leichte und Gute miteinander zu teilen, sondern auch die verletzlichen, unsicheren, ängstlichen und unangenehmen Anteile und Zeiten. Es ist das Natürlichste der Welt, in einer länger währenden Beziehung, wenn Vertrauen und Nähe gewachsen sind, wie unsere innere Erfahrungswelt immer sichtbarer wird. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass alte Muster, Ängste und Unsicherheiten auftauchen, die wir längst verdrängt oder weggeschoben haben. Wenn dann die Partnerin uns mal wieder zu Weißglut bringt mit ihrer Unpünktlichkeit, ihrem ganz eigenen Ordnungssinn oder kleinen Eigenheiten, erleben wir möglicherweise eine emotionale Reaktion, die uns entweder fremd erscheint oder uns schmerzlich vertraut ist, wie ein Echo aus einer alten Zeit. Und genau dann merken wir, es geht nicht nur um das Verhalten der anderen, sondern auch um unsere Reaktion darauf. Dann straucheln wir vielleicht, weil wir uns vor uns selbst erschrecken oder weil wir plötzlich nicht mehr verstehen, wie wir miteinander umgehen. Warum sind wir zu dem Paar geworden, das auf dem Sofa sitzt und schweigt oder sich lautstark anbrüllt und Türen knallt? Zwei Menschen, die keinen Sex mehr haben und deren Gemeinsamkeit zu schwinden scheint? In solchen Augenblicken, wenn wir verletzt, genervt oder verwirrt sind, lernen wir nicht nur unsere Partnerin besser kennen, sondern auch uns selbst. Dieser Lernprozess geschieht jedoch nicht mitten im Streit oder in der Überforderung. In der akuten Situation reagieren wir aus dem Bauch heraus, verteidigen uns oder ziehen uns zurück. Erst später, wenn sich der Sturm gelegt hat, entsteht Ruhe für Reflexion. Was hat mich da so getroffen? Warum war meine Reaktion so heftig? Was davon gehört wirklich zu anderen und was ist vielleicht meine eigene Geschichte? Im gemeinsamen Rückblick, in einem Moment oder einem Gespräch miteinander können wir beginnen zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Nicht immer sofort, nicht immer vollständig, aber manchmal reicht schon der erste Schritt, um aus dem Konflikt eine neue Verbindung wachsen zu lassen. Stolperfallen sind nicht das Ende des Weges. Sie sind vielmehr mal mehr oder weniger freundliche Hinweise darauf, dass wir nicht frei sind von unseren Erfahrungen und unserer Biografie. Sie laden uns ein, zu hinterfragen, welche Themen stehen zwischen uns, welche Muster wiederholen sich und wie können wir gemeinsam einen Weg finden, der uns nicht trennt, sondern näher zusammenbringt. Beziehungen wachsen nicht daran, dass sie konfliktfrei sind, sondern daran, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Jede Hürde bietet die Chance, alte Verletzungen zu heilen und neue Wege zu finden. Es ist die Bereitschaft, immer wieder hinzuschauen und unser inneres Ja füreinander und auch zu uns selbst zu stärken, die eine Beziehung stabil macht. Deswegen möchte ich in den nächsten Abschnitten einige Stolperfallen näher beleuchten, um herauszufinden, was vielleicht wirklich hilfreich ist und unterstützen kann und worum es im Kern eigentlich geht. Und dann kommt dieses wunderschöne Kapitel Stolperfallen, wo die Lektorin dann gefragt hat, ob ich ein Trennungsbuch schreibe. Da konnte ich mich ganz toll reinwuseln und habe alles mal so aufgelistet, oder nicht alles. Also man muss also sagen, das Manuskript dieses Buches war 600 Seiten dick. Da hat dann der Verlag gesagt, Ina, das ist alles schön und gut, aber das liest kein Mensch. Das müssen wir kürzen. Haben wir dann getan, jetzt auf die Hälfte in etwa. Ich habe aber gemogelt, im Frühjahr gibt es Teil 2. Da sage ich aber am Schluss noch was dazu. aber ich habe es fertig geschrieben, ist alles weg. Also ich muss nichts mehr machen. Genau, ich habe mich dann sozusagen in den Stolperfallen gesuhlt und habe gedacht, au, das finde ich super. Ich suche mal so genau die Themen raus, die so immer am schlimmsten sind. Also eben, zwischen Menschen, wir hatten es schon mit den Projektionen, ne? Du bist so wie meine Mutter, toller Satz, sitzt, ja. Dann, ich mache das jetzt stichpunktartig, weil ich gerne noch ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen möchte. Dann gibt es noch die Entzauberung, auch schön, kennt ihr, wenn ihr längere Beziehungen geführt habt, auch. Man wacht eines Morgens auf und denkt sich, ups, was ist hier passiert? Dann Peinlichkeiten, Scham und Schuld. Das ist dann nicht mehr ganz so lustig wie das erste. aber ein unglaublich weibliches Thema. Und ein sehr spannendes, finde ich, wenn wir uns mal genau angucken, wo fangen wir uns eigentlich an zu schämen? Für was? Und warum ist Scham auch immer noch ein weibliches Thema? Dann auch schön, wo ist die Lust geblieben? Im Original hieß das übrigens, hat die Lektorin gemacht, muss ich jetzt mal ein bisschen bashen. Sex oder Schlafen hatte ich es genannt. Fand ich auch gut, ist jetzt aber auf so einer Postkarte gelandet. Dann auch ein sehr schönes Thema, fremdverliebt, wenn Schmetterlinge woanders flattern. Ich habe mir da mal erlaubt zu unterscheiden zwischen fremdverliebt und fremdgehen. Das wäre nämlich das andere, wenn Schmetterlinge küssen und Sex haben. Das ist das, was danach kommt. Und dann haben wir wieder ein bisschen, also ernst sind die natürlich alle, aber wenn Trauma die Beziehung prägt, ich finde ein unglaublich wichtiges, spannendes Thema. Und wenn die Jahre ihre Spuren hinterlassen, wenn wir älter werden, Wechseljahre und Co., wenn Schlafen dann nicht mehr so das Problem ist, aber man weiß auch nicht, was man da sonst so machen kann, zum Beispiel. Dann gibt es auch besonders beliebt in der Hitlist. Ich hätte eigentlich so eine Hitlist. Ich habe da eben gesehen, hier, Na Bravo, habe ich gedacht, boah, es gibt jetzt Bravo auf Queer, aber gibt es gar nicht, das ist was anderes. Ja? Ah, okay, gut. Da gab es doch früher immer diese tollen Hitlisten. Ne? So komme ich mir auch gerade vor, man müsste das mal so bringen. Weil dann, also besonders beliebt, zumindest in meiner Generation lesbischen Liebens und Leidens, ist das alte Lied von Nähe und Distanz. Wird immer sehr gerne gesungen. Ich weiß gar nicht. Und dann wird es noch mal ein bisschen ernster vom Titel, und zwar psychische Erkrankung. Auch das ein Thema, an dem wir alle irgendwie nicht wirklich vorbeigehen können und wo man mal hingucken sollte immer wieder, was auch das mit Beziehung machen kann und vor allen Dingen auch in Frauenbeziehungen, indem wir dann doch darauf sozialisiert sind, Care-Arbeit zu leisten, uns zu kümmern. Also wir hatten, als ich diese Sachen geschrieben habe, in meiner Beziehung ganz lustige Diskussionen, dass uns nämlich plötzlich das überall aufgefallen ist, wo wir so selbstverständlich Verantwortung für andere übernehmen. Und es war ein interessanter Prozess, dass wenn man sich da mal sensibilisiert und sagt, nein, das interessiert mich jetzt gar nicht, was du machst, so, und ich denke jetzt auch nicht darüber nach, was du noch mitnehmen musst, du schaffst das, so, Punkt. So, das war sozusagen ein kurzer Einblick und ich plädiere in diesem Buch, vielleicht nochmal, um das zu klar zu sagen, ich spreche viel von Paaren. Ich habe aber gleich am Anfang des Buches im Vorwort reingeschrieben, dass ich das fokussiere, weil in dieser 600-Seiten-Variante hatte ich also noch ausgiebige Kapitel über Freundschaft und Polyamorie drin, wo dann alle gesagt haben, jetzt konzentriere dich doch mal bitte auf die Paare erstmal und dann gucken wir, wie wir das alles andere noch machen können. Deswegen ist es aber am Anfang nochmal ausgeschrieben, dass ich um Verständnis bitte und dass natürlich alle Faktoren, die ich hier drin habe, also auch in Polyamoren Beziehungen geht es um Eifersucht, auch da geht es natürlich um Kommunikation, um Sozialisierung und so weiter und auch in Freundschaften. Ich habe hier jetzt eher so was Theoretisches vorgelesen, es sind aber auch so ein paar praktische Sachen drin oder Sachen, wo ihr praktische Infos bekommen wird. Also es gibt ein ausgiebiges Kapitel über Kommunikation, welche Kommunikationsmodelle es alles gibt und welche aber wirklich hilfreich sind, schreibe ich dann auch noch. Also welche kann man am leichtesten umsetzen im Alltag und in Beziehung? Ich habe immer wieder versucht, einen Praxisbezug herzustellen, auch wenn ich mir manchmal erlaube, philosophisch davon zu fliegen. Und auch, dass ich eben versuche, währenddessen immer wieder darauf Bezug zu nehmen, zu sagen, natürlich funktioniert das jetzt nicht nur bei einer Partnerin, das gleiche in Effekt gibt es dann auch bei mehreren. So, und auch da lohnt es sich hinzugucken. Und ich möchte gerne den Teil beenden mit einem Bild, das mir eine Freundin während der Recherchen zu diesem Buch erzählt hat und was für mich so ein Leitbild ein bisschen in der Paarberatung geworden ist. Wenn mir immer irgendwas, wenn mir Leute da gegenüber sitzen, wo ich denke so, hä, was jetzt? Also, worum geht's? Dann erinnere ich mich an diese Geschichte. Eine gute Freundin hat mir einmal die folgende Geschichte erzählt. Wenn ich in einer Beziehung bin, fühlt es sich für mich an, als ob wir zusammen auf einem großen Boot das Meer besegeln. Gemeinsam setzen wir Kurs, richten uns nach dem Wind, halten die Leine oder das Ruder. Manchmal sind wir stark, manchmal schwach, manchmal müde oder verlieren die Kraft. Aber wir setzen alles daran, das Boot auf Kurs zu halten. Nun ist das aber nur eine Möglichkeit, die Geschichte zu erzählen. Man könnte sie ja auch anders sehen. Stell dir vor, wir sitzen in zwei Booten auf einem riesigen Ozean und segeln in die gleiche Richtung. Mal fährt eine vor, mal die andere. Mal nutzt man eine Böe, die die andere Person ausweicht. Und vielleicht sitzen wir dann auch immer mal wieder in einer Flaute. Wir können einander etwas zurufen, uns gegenseitig abschleppen oder sogar die wundervollsten Inseln und Kontinente besuchen, um dann wieder ein Stück weiter zu segeln. Doch beide haben ihren eigenen Kurs und damit die alleinige Entscheidung über den Kurs, der sich kreuzen kann oder auch auseinandertreffen könnte. Und vielleicht haben wir uns grob darauf geeinigt, welche Route wir nehmen oder welchen Zielhafen wir erreichen wollen. Zwei völlig verschiedene Geschichten darüber, wie das innere Bild einer Beziehung aussehen kann. Beide können funktionieren. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man diese gemeinsame Reise gestalten könnte. Vielleicht sitzen die Frauen gar nicht allein in ihrem Boot, sondern haben Begleitung an Bord, schließen sich zeitweise einer Flotte an, besuchen einander, tauschen sich aus, feiern und setzen dann wieder Kurs. Doch das Einzige, was nicht funktioniert, ist, wenn beide glauben, sie segeln gemeinsam in einem Boot, während die andere nur kurz angedockt hat und bald wieder zu ihrem eigenen Boot zurückkehren möchten. Dann schlägt mindestens ein Boot leck und gerät ins Trudeln und die andere wundert sich, warum plötzlich das Nachbarboot in Bedrängnis gerät. So oder so ähnlich können Konflikte und Krisen in Beziehungen entstehen, nämlich immer dann, wenn jede plötzlich eine andere Geschichte über die gemeinsame Reise erzählt. So verschieden die Bilder von einer Liebesbeziehung auch sein mögen, alle haben ihre Berechtigung und ich behaupte, alle können funktionieren. Wenn alle Beteiligten sich darüber einig sind und angstfrei und offen kommunizieren können, wie sie auf der Reise durchs Leben segeln wollen, wenn ihr euch also eine gemeinsame Geschichte erzählt. Das wäre jetzt von mir das Ende.
Ina Rosenthal hat uns ihr neues Ratgeberbuch beziehungsweise Lesben präsentiert. Wenn Sie mehr über Ina Rosenthal und Bindungsmuster, Nähe und Autonomie, über Streit, Versöhnung und die Frage, wie eine Beziehung auf Augenhöhe wirklich gelingen kann, erfahren wollen, empfehle ich Ihre Homepage inarosenthal.de. Ina Rosenthal in einem Wort geschrieben. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal in der Berggasse 8, sagt Peter Suber.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.